Jetzt haben wir ja fast
schon. Klar.
Ah ja. Prost, Prost, Prost.
Prost. Prost,
Prost.
Prost,
Prost.
Und wir haben den Viertelverbot, das 204, diesmal super prominent mit ganz, ganz vielen Leuten, nämlich mit
Klaus,
Sven,
Thomas,
Bernd
und Haupt
und Thorst.
Und wie üblich danken wir dem Bernd, unserem Sponsor.
Und darf ich da mit unserem Sponsor?
Ja.
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 Endlich.
Okay. Ja, ich finde das nach wie vor unfair. Der Haupt nur, weil ich ein Abo habe.
Und dem Hopp, der uns anonym flattert, aber er hat ja auch den ist es, also das kann zwar jeder sagen.
Kann man jetzt keiner nachweisen.
Okay, und es ist 204, wir befinden uns im alten AKH vor dem Hörsaalzentrum, Innenhof 2. Und ich habe eine Themenliste, habe sie aber nicht offen, weil ich im Flugmodus bin, es stand aber nicht sehr viel drauf. Deshalb frage ich mich zuerst, was habt ihr zu sagen? Bitte erzählt einfach nur, was ihr zu sagen habt und dann machen wir eine zweite Runde, wo ihr das erzählt. Ich fange an mit dem Thomas, unserem Jüngsten.
Ich werde jetzt ja älter, also ich weiß nicht, ob ich immer der Jüngste bleibe, aber ich habe eigentlich gar keine Themen mitgebracht. Ich höre mal zu, was ich zu sagen habe und werde mich dann
ungebührlich einbringen.
Genau.
Ich werde es genauso machen, habe keine fixen Themen, ich falle einfach ins Wort, glaube ich.
Der Thomas hat wohl ein Thema, er möchte uns nämlich über das Bernhard-Ensemble berichten. Ich habe wieder mal eine Spielelizenz mitgebracht, es gibt eine Patent User Group, es gibt eine neue Debian-Version, es gibt eine vielleicht eine Anekdote von Apple App Store. Nachdem der Gregor nicht da ist, werde ich mir das Thema Wermut sparen und Tesla hat irgendein neues Projekt heraus.
Sehr gut, ich habe nichts zu sagen, außer dass ich Ubuntu 14.5 am Laufen habe.
15.4.
Ja, bei mir sind es eigentlich auch wieder nur Kleinigkeiten. Ich habe da ein bisschen rumgebastelt wegen Problemen mit VLC und habe mir jetzt einen neuen Media Player rausgesucht. Und schöner Lebenteil. Und mal schauen, wie die Zeit reicht. Es gibt da noch so einen Podcast namens Chaos Radio, der dieses Mal wieder eine recht völlig verquerte Ausgabe gehabt hat.
Podcast empfehlen, sehr gut. Und extra aus Berlin angeflogen haben wir den Sven, nur für diesen Podcast. Danke Sven, dass du extra hergekommen bist.
Kein Problem, kein Problem. Der Flieger war gut und ja, es geht wieder um Events. Die Grazer Linux-Tage sind passiert, die Linux-Wochen stehen vor uns. Ein bisschen weiter blicken mit Events, das Camp dieses Jahr, alle nur 4 Jahre. Und ja, Show and Tell, vielleicht noch ein bisschen Werbung machen. Und das mit dem Debian hat mir der drüben der Mann schon weggenommen.
Ja, bitte übernimm das.
Nein.
Ich bin froh.
Passt schon. Du zählst die negativen Seiten auf und ich zähle die positiven Seiten.
Okay.
Das wird aber sehr einseitig.
Ja, dann oder umgekehrt.
Fangen wir gleich an, ja, bitte. Vielleicht zum Gewette. Wer ist jetzt die positiven Seiten?
Was? Wie heißt das Release?
Jesse.
Debian Jesse.
Ja.
Eine neue Debian-Version.
Wieso heißt das Jesse, Onkel Hopp? Und wo kommen die Namen der Debian Releases?
Das muss wohl ein Charakter aus Toy Story sein. Für die Toy Story. Der wievielte Teil Toy Story ist jetzt eigentlich raus? Also ich weiß von dreien, aber gibt es einen vierten?
Drei, ja. Und Jesse ist, glaube ich, der kommt erst im zweiten Teil vor. Und ist dann. Genau, vom.
Woody, ne?
Woody, genau. Woody war Debian 4.0.
Das war auch schon lang her.
Na, nee, 3.0? Sarge war 3.1.
Hm. Lang her.
Was wir jedenfalls wissen, das instabile Kind in Toy Story 1 sitzt, ist die Unstable Version von Debian. Das ändert sich nie.
Der neue Release-Name ist?
Chester.
Na, der nächste. Also
nächste. weiß ich nicht.
Ist das die.
Was sind da?
Na, Squeeze war schon, ne?
Ja.
Und dann auch
Release ist
aber na, der neue Drohnenalarm.
Der Grund, warum wir uns an diesen Namen nicht erinnern können, ist.
Jetzt ist er.
Wir gedenken den Herzinfarktopfern des Mai 2015. Der Grund, warum wir uns an diese Release-Namen von Debian nicht erinnern können, ist, dass die wirklich so lang aktuell sind, weil die letzte Stable-Version Wheezy war jetzt 2 Jahre. Also es ist 2 Jahre her, dass die released worden ist. Und für die nächste, für Jesse, wird es Long-Term-Support geben und das heißt 5 Jahre Support mindestens.
Es wird wahrscheinlich kein Release nach dem ferngesteuerten Auto benannt werden, RC Buggy.
Möglicherweise nicht. Naja. Ja, aber also wie es bei Debian so ist, es geht alles gemächlich und langsam und mit alten Versionen. Positiv ausgedrückt heißt, das ist alles stabil und man kann sich darauf verlassen, dass alles funktioniert. Negativ ausgedrückt heißt das natürlich,
kommt 2 Jahre zu spät.
Das alles ist 2 Jahre zu spät.
Ich kann da nur wieder an OpenSSL erinnern, wo Debian noch so veraltet war in der Stable, dass der Bug noch gar nicht drin war.
Das ist auch nicht schlecht.
Naja, aber da ist halt auch mal wieder aufgefallen, wie weit das wir eigentlich hinterher sind.
Kann gut sein, kann schlecht sein. Kommt ja drauf an, wie so oft.
Und wer von uns hat jetzt Debian Wheezy in Verwendung?
Wheezy? Die alte stabile?
Nein, die neue.
Die neue stabile habe ich schon in Verwendung. Ja.
Aber die heißt Jessie, nicht
Wheezy. Das war schon Jessie.
Ja, zufälligerweise habe ich gerade ein neues Server aufgesetzt. So ein super nettes Setup mit 2 parallelen Servern, die komplett gleich sind und redundant einen Windows-Server hosten.
Was war das nochmal?
Was war was?
Windows. Die Russen haben so eine Maschine, dass durch Fenster durchschauen können.
Ja. Wenn man einen roten Hut hat und man bedeckt sein Haupt damit, setzt man dann einen Fedora-Server auf?
Möglicherweise. Cool. Nein, aber manchmal ist man aus praktischen und politischen Gründen dazu gezwungen, halt proprietäre Software vielleicht nicht selber einsetzen zu müssen, aber zumindest hosten zu müssen. Ja, Hurerei. aber das wirklich Nette ist, also man kann eben Windows so virtualisieren, in dem Fall mit Xen, dass viele von den absichtlich eingebauten Schwachstellen, die Microsoft da irgendwie in der Small Business Version versteckt hat, kann man dadurch irgendwie umgehen, wie zum Beispiel, dass Windows in der Small Business Version nur eine Netzwerkkarte zum Beispiel ansprechen kann. Und Backups sind relativ mühsam zu machen. Und ein anderer netter Nebeneffekt davon, Windows zu virtualisieren, ist, dass es schneller bootet und solche Dinge. Deswegen haben wir eben irgendwie in dieser Infrastruktur, wo wir dazu gezwungen sind, dass wir Windows hosten, haben wir in Wirklichkeit 2 Server, die unter Xen laufen und binnen 2 Zehntelsekunden untereinander die Windows-Installation hin und her schupfen können, sodass halt die End-User nie was davon merken, dass dann wieder Strom ausfällt auf einer Kiste oder dass die rebootet werden muss, weil es wieder mal ein Linux-Security-Update gibt. Deswegen, also das ist gerade, da habe ich gerade vorgestern das Upgrade gemacht auf Jessie, weil das jetzt gerade aktuell neu ist und da können wir noch herumspielen. Ich war sehr überrascht, das Upgrade hat mehr als problemlos funktioniert. Normalerweise, wenn man bei Debian ein Upgrade macht, dann gibt es aber so Vorkehrungen, die man trifft. Natürlich Backup, gilt immer, aber man soll zuerst darauf schauen, dass alle Konfigurationsdateien auf dem Stand sind, von dem das System glaubt, dass sie sein sollen, bis auf halt die Änderungen, die man selber macht. Und wenn man dann das Upgrade macht, dann kriegt man angezeigt, hier ist eine Konfigurationsdatei, die hast du geändert und die hat das System geändert, welche Version möchtest du haben. Und hinterher kann man sich anschauen, wie man die Änderungen zusammenmischt, die halt von Upstream kommen und die man selber gemacht hat. Und beim Upgrade von Wheezy auf Jessie war da eigentlich überhaupt nichts, was mir aufgefallen wäre, dass sich geändert hätte, dass irgendwie böse wäre.
Da muss ich jetzt aber sagen, soweit ich mich erinnere, war das jetzt beim Upgrade auf Wheezy damals auch schon. Also dass es auffallend problemlos war.
Ich kann dir die Stundenaufzeichnungen zeigen. Ich habe bei einem Server 3,5 Stunden gebraucht, beim anderen 5 Stunden. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, genau das.
Echt?
Ja.
Also bei mir ist es zumindest problemlos, glaube ich.
Es ist nicht so, dass es sonderlich kompliziert wäre oder komplex, aber es ist halt, man muss halt darauf aufpassen. Wenn man sorgfältig ist und wirklich haben will, dass das alles problemlos passt, dann ist das schon zeitintensiv unter Umständen. Es passiert nur alle 2-3 Jahre, aber es kann schon in die Zeit gehen.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, du bist sehr zufrieden mit der neuen Debian-Version.
Noch schon, ja, aber ich habe ja ein paar Stunden damit verbracht bis jetzt.
Du kannst ja aus professioneller Sicht auch als Serverbetriebssystem empfehlen.
Gerade das. Ich glaube, also Debian am Desktop ist was für Leute, die sich auskennen. Da würde ich wahrscheinlich eher Ubuntu empfehlen, wahrscheinlich, oder andere Distributionen, die für End-User irgendwie ausgerichtet sind. Debian ist schon was für Leute, die sich im Detail damit beschäftigen. Ja.
Also Ubuntu ist eigentlich das gleiche wie Debian, mehr oder weniger. Der Vorteil ist halt, dass man mehr oder weniger. Der Vorteil ist halt bei Ubuntu, dass ein paar Sachen schon vorinstalliert sind, vorkonfiguriert sind, die was unter Debian aus ideellen oder ideologischen, wie heißt das? Ideologischen oder ideellen? Ideologisch. Aus illogischen Gründen nicht gemacht werden. Ich glaube Binary Blobs, wobei das sind ja so nicht drinnen, keine Ahnung, Grafikkartentreiber. MP3-Codecs und so weiter. Das wird halt vielleicht nicht gemacht, was aus Open Source C-Lot-Sicht super ist, aber was halt für den Endkunden dann blöd ist, weil der hat vielleicht noch MP3-Files.
Das kann ich aber gleich bestätigen, weil ich habe auf meinem Test-Notebook Debian auch installiert zu Testzwecken und hatte mir bei der Installation schon gesagt, der Wi-Fi-Treiber, den will ich jetzt nicht installieren, den könnte jetzt von irgendeinem Medium nachinstallieren während dem Installationsvorgang. Haben wir gedacht, auf was für ein Medium hätte ich den jetzt? Und habe dann nachträglich halt einen Wi-Fi-Treiber installiert, da muss man dann die Non-Free-Packages freischalten. Es gibt zwar im Wiki von Debian sehr gute Anleitungen, aber es ist halt nicht so.
Das ist nicht so wie bei Ubuntu, dass gleich so ein Hackerl ist.
Genau. Ubuntu machst du halt einfach, du kannst mit einem einfachen Mausklick auf ein Hackerl, kannst du halt irgendwie dein Gewissen davon schieben.
Laden Sie den Treiber für Ihre Netzwerkkarte von unserer Website runter. Klicken Sie auf Installieren, um den Maustreiber zu installieren. Tippen Sie Ja, um den Tastaturtreiber zu installieren. Press F1 to continue. No keyboard found.
Ja. Aber wir haben ja noch 5 Jahre Zeit, um irgendwie Jesse zu beurteilen.
Mal ganz ehrlich, also
uns darüber aufzuregen, dass Jesse zu alt ist und das nicht so. Bitte WordPress in der Version 4.1. Um 3,5 Minuten zu spät, weil aktuell natürlich 4.2. Das musst du nicht sagen.
Also Ubuntu ist sicher das richtige Betriebssystem, wenn du alle internen Suchen bei Amazon und sonstigen haben willst.
Das kannst du ja ausstellen, das ist kein Argument, das kannst du ja ausstellen. Das stellst du aus und dann verwendest du es nicht. Aber unter Debian hast du vielleicht gar nicht die Möglichkeit, weil du eh gar ins Internet kommst. Natürlich bist du dann extrem sicher, weil wenn du einen Rechner hast, der aus gar nicht ins Internet kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass irgendwas von deinen Daten auf... Ja. Aber es ist halt immer ein Trade-off, natürlich.
Das ist mir dann aber lieber, wie dass meine Daten bei Amazon liegen.
Ja, was machst du ohne das Internet? Ich meine, somebody's wrong on the Internet, aber du weißt es nicht, weil es nicht online kommt.
Weil ich kann immer nur Tetris spielen. Ja.
Aber, ja. Also du hast das neue laufen?
Ich hab's mit einem Test-Notebook einmal kurz installiert und...
Du hast es in Produktion?
So ich hab's mehr oder minder in Produktion, also im Testbetrieb.
Klaus, du hast überhaupt Arch Linux?
Ja.
Okay. Du bist kein Debian-Besatz.
Doch, natürlich.
Ja, bitte.
Na, für mich ist gar nicht so wichtig, was ich auf dem Laptop habe. Das kann auch ein bisschen älter sein. Das kann auch was anderes sein, also außer Linux. Und dann macht man ein SSH auf den Server, im Verein, und dort läuft dann Debian Stable. Das ist wichtig. Ja. Statement.
Oder Closing Tag. Oder Stable, das hat ja noch ein bisschen Zeit.
Das heißt, es wird dann interessant, ob er jetzt Kali Linux dann nachzieht und das Upgrade reinhaut.
Ich habe keine Ahnung, was Kali Linux ist, das musst du erklären.
Es ist Debian-Derivat.
So, also Ubuntu?
Mhm. Nein, kein Ubuntu.
Aber es gibt so viele Debian-Derivate. Es gibt da Linux Mint und so weiter. Was macht Kali Linux zu Kali Linux?
Mint ist ein Ubuntu-Derivat.
Na, was macht Kali Linux zu Kali Linux? Erklärung, ich kenne mich nicht aus.
Ein schönes Logo im Bootloader.
Okay.
Tetris.
Nee, Kali ist Offensivdistribution, die eben auf Debian aufgesetzt ist.
Na, aber wovon unterscheidet sie sich?
Der Name wahrscheinlich.
Vom ganzen Installationsumfang für einige Skripte.
Also die Vorinstallation ist anders.
Und vor allem das Ding ist größtenteils ungefähr aktuell. Also da sind schon mal Pakete eingespielt, die da rein können.
Ja, das sind wir ja wieder mal bei dem gut gegen schlecht. Was ist aktuell und was ist stabil? Das sind irgendwie zwei Dimensionen, die ich jetzt gerade nicht...
Naja, es wird Kali kaum jemand für einen Server betreiben.
Okay, sondern... Ich habe noch immer nicht verstanden, wofür Kali...
Ja, Offensivdistribution, also Pentesting etc.
Ach, verstehe.
So.
Also das wirst du als Server eher nicht einsetzen.
Okay.
Angreifer.
Aber als Test
das ist gut.
Eine Hacker-Distribution, wie man im Volksmund sagt.
Genau.
Okay. Du hast noch was auf deiner Liste?
Der Thomas erzählt uns was über schöne Leben.
Oh ja,
schöner Leben.
Der Thomas war im Theater.
Oh, Thomas.
Der war schon ganz oft im Theater. Manchmal auch im Publikum. Nein. Aber ich schaue gern zu. Und ich glaube, ist es noch jetzt, oder?
Nur mehr glaube ich, diese Woche.
Also, das wäre jetzt natürlich für den Hörer auch sehr super zu wissen, weil sonst kennst du nur der Haupt und ich aus. Und okay, also es gibt im Off-Theater, spielt das Bernhard Ensemble seit ein paar Wochen das Stück The Big Lumpazi. Und für alle, die so ein bisschen irgendwie in der Medienwelt herumschweben, vor 100 Jahren und vor 1998, glaube ich, ist, Wie sogar der Haupt noch jung war.
Ja. Und schlank.
Genau. Es gibt ja den Lumpazi Vagabundus vom, genau, gibt ja auch in Wiener Nestroyplatz, gibt es eine Oberstation. Und dann gibt es noch von den Coen-Brüdern den Film The Big Lebowski, ein super Film. Wer hat...
Okay. Nein.
Nein, aber das Theaterstück ist ein Mashup zwischen diesen beiden Filmen. Ich glaube, das Bernhard Ensemble hat früher schon Mashups gemacht von...
Was ich gelesen habe, war Tarantino und Horvath. Okay. Also Öden von Horvath.
Ist das dann auf Deutsch-Englisch gemischt oder
Englisch? Nein, das war schon Deutsch.
Okay.
Oder Wienerisch in dem Fall, ne?
In dem Fall Wienerisch mit ein bisschen spanischem Akzent. Und also ich rede jetzt von der Big Lumpazi.
Ja,
okay, ich auch. Weil ich habe die Big Lumpazi angeschaut.
Ja.
Und das ist leider...
Das ist ziemlich cool.
Es ist auf jeden Fall sehenswert. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es... kulturell bereichernd ist, aber man muss es gesehen haben, finde ich.
Kannst du ja ein bisschen was davon erzählen, für Leute, die es nicht schaffen, sich dort selbst
anzuschleppen? Spoiler-Alarm. Also für alle, die den Big Lebowski-Film noch nicht gesehen haben, schaltet bitte sofort ab, schaut euch den Film an und dann überlegst mal, was ihr mit dem Rest eures Lebens macht, weil also den Film sollte man gesehen haben. Zumindest einmal, zweimal, dreimal, viermal.
Was kommt noch viermal? Für Life of Brian, oder?
Nein, von The Big Lebowski. Ja, ich kann nicht viel wegnehmen. Es ist halt sehr nett gemacht. Meiner Meinung nach kommt mehr Lebowski vor als Big Lumpazi Vagabundus. Aber das kann auch daran liegen, dass ich das letzte Mal Lumpazi Vagabundus irgendwie bei einem Laientheater in der Schule gesehen habe oder so.
Es kommt schon. Also wenn man sich irgendwie so die... meiner Meinung nach ziemlich schlechte und inkohärente Zusammenfassung auf Wikipedia durchliest, kommt davon ungefähr alles auch in dem Theaterstück vor. Aber ja, also man kann sicher Inszenierungen von Lumpazi Vagabundus finden, die besser sind und mehr Zusammenhang haben. Aber man kann schon beide Teile erkennen in dem neuen Theater.
Und es ist auch schon schön, wie sie das Ganze eingewienerisch haben, falls es das Wort eingewienerisch überhaupt gibt. Also da Big Lebowski ist dann halt der, wie heißt er?
Ja, wir sehen anders als du bezeichnet.
Aber Wittenau ist irgendwie Lumpazi irgendwas bezeichnet.
Ja, Lumpazi.
Okay. Aber sonst war irgendwie. Okay. Jedenfalls.
Und Lumpazi und Herr Lumpazi.
Ja, genau. Und natürlich Herr Lebowski sagt man im Englisch nicht, da sagt man Mister oder so. Ne? Und von dem her eingewinnerisch. Was dann natürlich auch super ist, im amerikanischen Film gehen sie bowlen, wenn man es so macht, aber das macht man in Wien eigentlich nicht, aber nur selten. Natürlich gibt es Ausnahmen, die bestätigen die Regel, wie man sagt. Und das kann man wahrscheinlich schon verraten, im Theater fahren sie Carrera-Autos.
Ja. Das ist eigentlich ziemlich beeindruckend. Sie haben rund um, also man muss einmal das Off-White beschreiben. Das ist ein kleines Theater, das seinen Namen irgendwie den Off-Broadway oder... So halt nicht Mainstream-Theatern.
Ah, wieder was gelernt, die man jetzt hat.
Das ist eine Ecke, Siebensterngasse und...
Und die, was die Siebensterngasse kreuzt.
Ja, da wo der 13a vorbeifährt oder so.
Ja.
Oder weiter unten, keine Ahnung.
Danke.
Nein, eins weiter oben, eins über Kirchengasse. Und es ist wirklich, es ist von der Architektur einmal wirklich beeindruckend, weil das ist irgendwie so offensichtlich in einem ehemaligen Innenhof im obersten Stockwerk mit Glas überdacht, so vielleicht 200 Quadratmeter oder größer, ein Raum. Und da sitzt man auf weißbezogenen Sitzmöbeln, so Couchen und gemütlichen Sesseln und so. Eigentlich so im Dreiviertelkreis um die Bühne herum. Und rund um die Bühne die eigentlich nichts weiter ist halt, als halt ein Bereich auf dem Parkett, ist eine Karriereautobahn aufgebaut. Und während des ganzen Theaterstücks von vorn bis hinten versuchen sie halt so nebenher, während sie ihre Sachen aufsagen, diese Carrera-Autos da rundherum fahren zu lassen. Und ich glaube, es hat nicht einmal einer geschafft, das Auto wirklich einmal in Kreis fahren zu lassen. Weil, die muss 50 Meter lang sein, aber ich habe keine Ahnung.
Es ist ja nicht innovativ, da müssen eigentlich die Zahnbürstenköpfe da rumfahren lassen.
Ja, das wäre vielleicht nicht so gut zu sehen aus dem Publikum, aber... Das aber die Parallelen zum Bowling sind schon, die haben sich schon gut hin.
Und die Parallelen zum Auto, und damit belasse ich es schon, weil das haben mir sehr gut gefallen. Muss man sich anschauen. Und
ein Teppich kommt auch vor.
Ja. Der hat das Zimmer erst wirklich gemütlich gemacht.
Und ich werde ab jetzt meine White Russians nur mehr aus einer Fahrradsportflasche
trinken. Man trinkt keine White Russians. Black Russians.
Und mit Fontempe.
Bitte klär mich auf, was ist ein Black Russian?
Na, was ist ein White Russian?
Lass ich mal immer nur mixen.
Kalur, Wodka und Milch oder Sahne?
Und Black, du hast ein paar Leute da.
Sehr gut.
Sinnvoll. Den kann man immer bestellen, aber wenn er nicht auf der Karte steht, sofern der Wertwaschen umsteht. Oft muss man den Kellner aufklären, aber.
Nein. Das ist gut, das ist gut. Für die Laktoseintoleranten und so.
Stimmt, ja.
Also Kultur. Nein, haben wir schon erwähnt? Ja, genau. Mashup, anderes Mashup von Tarantino und Herbert. Und
das
habe ich mir nicht. Ich habe nur das Plakat gesehen beim Rausgehen. Ich denke mal, die werden das. Nein, der ist schon lang vorbei.
Das habe ich irgendwie auch interessant gefunden, dass zum Beispiel der Pick und Bazzi, das wird halt einfach ein paar Wochen gespielt.
Ja.
Und dann gibt es das nicht mehr. Das gibt es dann halt auf halt Film und. Podcast, man, diesen Podcast, den brauchst du eigentlich heute nicht anhören, weil du kannst euch eben morgen anhören. Oder übermorgen. Schaltet es aus, geht's ein bisschen im Park, wenn es schön ist, oder nie. Geht's ein bisschen im Park und irgendwann, falls ihr mal genug Zeit habt, dass es regnet und ihr sonst nichts zu tun habt, könnt ihr einen Podcast anhören. Aber so ein Theaterstück, das gewiss wirklich nur 5 Wochen gespielt, da muss man sich das anschauen und dann kann man sich das nicht mehr später mal irgendwann anschauen.
Die Frage ist, kommt zu sagen, es hat doch niemand aufgenommen mit auf Video.
Ich denke nicht.
Keine Ahnung.
Also vielleicht nicht, aber also ich habe noch mehr gefunden von wegen älterer Sachen. Also.
Ja, wenn man so ein Theaterstück auch wieder haben will, dann muss es wirklich geschnitten sein aus mehreren Kammerperspektiven und halt ein bisschen abgemischt sein, weil sonst nur so rein frontal filmen, das ist halt dann nicht.
Die machen das jetzt auch schon seit 20, 30 Jahren oder so, dieses Bernhard-Ensemble, und das kommt sicher wieder was und einfach googeln und nachschauen, was das nächste ist und wieder hinschauen.
Schlage ich vorher, du
hast
nächstes Mal auf Twitter annoncieren, dass
ihr da drin ist? Nein. Dann sind wir ja nicht mehr cool.
Und wir wollen ja so gern cool werden. Irgendwann werden wir auch mal cool sein. Aber, und so als sein Live-Theater hat dann natürlich Vorteil, super Viewing Angle, ja. Das heißt quasi 180 Grad, oder was halt die Augen hergeben. HD, 3D.
Ja, 3D. Und
ohne Aufpreis.
Ja. 3D. Für die Leute, die eher sensibel sind, was so Sachen anbelangt wie Pornografie oder nackte Haut oder Kraftausdrücke, die möchten vielleicht Abstand davon nehmen, dieses Theaterstück zu sehen.
Ja, Kraftausdrücke zum Beispiel, Darth Vader.
Und außerdem ausgeschlafen hingehen, weil diese Möbel dort sind wirklich gemütlich.
Und inwieweit wurde das Publikum so involviert? Wurde es ja dann so ins Stück integriert? Und
gar nicht.
Das will man ja nicht, oder? Oder
ja, das habe ich befürchtet und das habe ich auch schon erlebt in anderen Theatern, aber in dem Fall, es schaut dort so aus, als würde man vielleicht irgendwie mitspielen müssen oder so, aber es ist überhaupt nicht so. Man kann getrost einfach wie in ein normales Theaterstück gehen. Ja.
Wie sich das gehört. Und um das Ganze abzuschließen, nur noch kurz. Für die ganzen Big Lebowski-Fans, es gibt auch vor ein paar Jahren ist ein Buch, ich glaube 2011 ist ein Buch rausgekommen, The Dude and the Zen Master von Jeff Bridges und seinem Guru, ja, seinem Zen Master Freund. Und das ist so ein Buch im Dialogstil geschrieben und das ist eigentlich recht interessant und geht dann immer ein bisschen auch auf Jeff Bridges als sich selbst plus als die Figur des Dude ein und recht unterhaltsam zu lesen. Gibt es im Internet, auf Amazon. kann man direkt im Unity Ubuntu-Dings suchen und dann gleich bestellen, als Hardcopy. Oder auf Kindle. Ja.
Swindle.
Kindle heißt das, glaube ich.
Nein, du musst den Stallman fragen, der sagt immer Swindle.
Ja.
Sven, möchtest du dich äußern?
Ja.
Entfernt von uns Erdnüsse gemacht.
Ja, ja, Events. Grazer Linux-Tage, zwei Tage, erster
das
Tag Workshop.
Ich bin als Grazer Linux-Tag Moderator, du hast immerhin moderiert.
Ich habe die Leute gesagt,
gemacht, ne?
Ein Vortrag, zwei Workshops und einmal Lightning Talks. Ja, Lightning Talks war schon halbweg organisiert, da waren schon ein paar Einträge da, die erste Stunde ging dann schon mal weg. Das zweite muss man die Leute ein bisschen auffordern, aber ja, dann schließlich auch so ein bisschen was gekommen. Und ja, ist gelaufen. Was ich leider verpasst habe, waren die Vorträge, die Kurzvorträge von den Ständen, die sich präsentiert haben.
Meinen Lightning Talk.
Oh, Entschuldigung. Und
irgendwann auf YouTube erscheinen, also, ne?
Genau, so Mitte bis Ende Mai, denke ich, sollte das alles online kommen, ja.
Worüber hast du gesprochen? Das sehe ich dann, wenn ich auf YouTube habe. Nein, ich habe über das Riss schon
erzählt. Genau. Ja, der Samstag war wieder Vorträge, gut gelaufen. Ich habe leider auch viel verpasst, weil viele gute Sachen gleichzeitig liefen. Ich freue mich also auch auf die Aufzeichnungen. Workshop-Tag ist ein bisschen anders verlaufen für mich, als ich dachte. Ich dachte, ich mache eine Kombination aus analogen, am Freitag, genau, vorher, analoge Schlüssel und digitale Schlüssel. Analoge Schlüssel in Verwendung von alten Truhen und Werkzeug-Dingens. Da gibt es einen Museum in Graz, die Shell-Kollektion, und ich dachte, es wäre eine gute Idee, da hinzukommen und einen Vortrag zu hören. Und dann waren ich und der Mensch, der mit mir gekommen ist, angemeldet und noch ein dritter Name, der, ich weiß nicht, eine Pseudo-E-Mail-Adresse war. Ich habe nie herausgefunden, wer das hätte sein können. Jedenfalls bei einer Beteiligung von drei fiel ich das leider aus. Die Alternative
ist nur zwei Leute und sie machen erst ab drei Leute auf.
Na, ich habe gesagt, also wir brechen das ab bei 30 Leuten, aber. Ich habe auch gesagt, mindestens 5 Leute sollten dabei sein, weil
ja,
dann die. Na, wir wären 3 gewesen. Und ich wüsste auch nicht, wo der dritte gewesen ist. Also war vielleicht schon da, hat sich nicht gemeldet. Wir haben das dann.
Vor der verschlossenen
Tür, ja. Nee, eigentlich ist es offen. Wie auch immer, wir haben dann schließlich gedacht, wir verbringen dann um die Ecke im Schloss Eggenberg die sonnigen Stunden. Und dann kam mein Workshop dann zu MUT und GPG, also Verschlüsselung, E-Mail. Digitale Schlüssel.
War die Publikumspräsenz am Freitag? Waren da schon viele Leute da?
Also waren da schon welche Leute da? Also ich habe erst mal keine Leute groß gesehen, weil vieles war noch im Aufbau.
Mhm.
Ich kann schlecht abschätzen, wie viel bei den anderen waren, nicht? Weil das parallel lief. Weiß ich nicht.
Prozentuell, raummäßig, wie viele Leute waren drinnen? Wie viele Leute hätten noch Platz gehabt?
In meinem Raum hatten noch 10 Leute Platz gehabt. Da waren nur 12 oder 14, glaube ich.
Aber das ist schon mal schön, da kann man vielleicht mehr aufs Publikum eingehen dann.
Ja, schon, genau. Aber dann sollte geemailt werden und alle loggen sich auf dem Server ein und der Server ist natürlich Linux und da läuft natürlich ein Mail und genau auf dem lief dann keiner. Und das hatten wir nicht vorher gecheckt und das hat Zeit gekostet und ja, Wiederholung hoffentlich dann bei den Linux-Wochen in Wien, 7. bis 9. Mai.
Ja.
Genau, Donnerstag bis Samstag.
2015, weil vielleicht hört man das ja noch in 10 Jahren.
Ist doch genau.
Wahrscheinlich nicht. Aber möglicherweise.
Genau. Ja, die Linux-Wochen stehen an, 3 Tage, 100 Vorträge, Slots und wird natürlich super gut.
Spoiler Alert, am Samstag um 14 zu Mittag, wenn die Leute essen gehen und keine Zeit haben für Talks. Gibt es einen Vortrag über Selfish OS? Keine Ahnung, wer den hält, ich glaube, der steht neben mir.
Der muss ein ziemlich cooler Typ sein wahrscheinlich.
Aber ich habe gehört, er muss noch vorbereiten.
Ja, das ist völlig so schlimm. Ich meine, es gibt ja jemanden, der da die ganzen Talks aufnimmt.
Dennoch, was ist eigentlich Shellfish OS?
Das heißt Sailfish. Das reimt sich auf Sailfish, hat aber damit nichts zu tun. Es ist quasi ein mobiles Betriebssystem, das was nicht auf, also auf die Android Hardware Adaptation aufbaut, aber im Userland die GLibC verwendet und nicht die Bionic Libc. Das sagt jetzt vielen Leuten vielleicht nichts, heißt aber mehr oder weniger, es ist mehr Desktop Linux als ein Android-Gerät.
Also,
du kannst dich ein Smartphone und du kannst dich bei SSH drauf einloggen.
Mit SSH.
Ja, standardmäßig.
Ohne es zu routen.
ohne es zu routen. Also du musst quasi den Developer-Mark aktivieren, weil halt du willst nicht, dass jetzt, wenn du dir das Gerät kaufst, sich da irgendwer per Star einloggen kann. Mhm. Aber du kannst dann einfach in die Settings gehst rein, sagst Developer Mode, dann sagst du dir, okay, das ist meine IP, und dann kannst du dich dort hin einloggen und du kannst dann in der UI auch noch das Passwort einstellen und über das Passwort kannst du mal so einloggen, dann kannst du einen SSH-Key kopieren und dann kannst du ganz normal und du hast, es ist RPM-basiert, du kannst halt deine ganzen Pakete bauen, du kannst auf dem Gerät selber GCC installieren und Sachen kompilieren, wenn du willst. Mhm. Python ist vorinstalliert, Python 2, Python 3, Perl ist wahrscheinlich vorinstalliert, schätze ich mal. Ja. Also es ist halt mehr Desktop Linux, als wie man es halt sonst so kennt von Android.
Das was gar nicht Desktop Linux ist. Das heißt, ich habe einen ganz normalen Rechner dann in der Hosentasche.
Eigentlich schon, ja. Du hast keinen X-Server laufen, sondern du hast einen Wayland-Server laufen. Mhm. Und du hast kein X4, sondern ButterFS. Und du hast kein System 5 in it, sondern du hast System D.
Oh, was hast du nochmal?
Also, es sind schon ganz moderne Technologien und das Ganze ist halt basiert auf, also das Packet Management ist RPM mit Zipper, also die OpenSUSE-Geschichte. Die Distribution ist halt mehr, also ein bisschen eigenes, aber du kannst halt deine Tools installieren und dann verwenden, so du es vorstellst.
Apropos SystemD, ich habe vorige Woche nachgetragen die Shownotes für Biertaucher Podcast Nummer 100 und etliche, wo wir über SystemD geredet haben und wie sich Debian darüber zerstreitet und oh mein Gott, wir werden alle untergehen und das Ende der Welt ist gekommen und ja.
Nichts also ist passiert.
Nichts ist passiert.
Das ist jetzt öffentlich zu, dass du nicht schlecht hattest.
Wieso? Was habe ich gesagt?
Das geben wir sicher nicht öffentlich.
Nein, nein. Habe ich das? Nein.
Also ich habe alles gesagt, was stimmt.
Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe nur die Shownotes geschrieben. Nein, nein. Es ist alles nicht so wild. War nur ein kurzer Einwurf für SystemD. Für die Leute, die genauer wissen wollen, was SystemD ist und warum das ein Problem sein könnte und warum manche Leute die Augenbrauen hochziehen könnten.
Schaut ins Internet.
Podcast Nummer 100 und...
Nachdem wir Tetris gespielt
haben. Von irgendwann am
Mittwoch. Ich frage mal quer dazu, wie schaut das aktuell eigentlich aus bei Debian bezüglich dem SystemD-Import?
Also was?
Debian wollte doch jetzt SystemD mit implementieren. Ja. Wo sie dann wieder irgendein Zweig abgespalten hat. Wie schaut denn das momentan aus, was in der Stand?
Bitte was?
Also, es gibt Debian und das System D drinnen und Kriegt hat sie. Natürlich gibt es dann irgendwelche Open Source Menschen, die tun dann sagen: Okay, ich nehme das System D, nehme irgendwas raus, ich verwende nur Teile von System D, aber im Endeffekt, ja, das sind halt alles Projekte, das ist sehr lobenswert. Vielleicht bringt das dem Haupt-System D-Projekt irgendwann auch was, aber im Endeffekt sind das halt teilweise alles Sachen, wo halt Leute eine Linux-Distribution machen, die dann zwei Releases hat.
Ich glaube, der Terminus Technicus dazu ist Mimimi.
Nicht zu verwechseln von der Mimi von Confetti TV oder wie das vorher heißen, nur FS1 Kinderfernsehen.
Vor,
vor deiner Zeit, nach deiner Zeit. Vor deiner Zeit?
Nee, weil da haben sie jetzt ein Init-D-Fork-Debian irgendwie gemacht, aber.
Ja, natürlich, das gibt es ja und das ist ja in mehr oder weniger gesund. Das heißt aber jetzt nicht, dass man sich auf jeden dieser Forks draufsetzen muss, ja, weil. Das ist halt dann wieder mühsam und vielleicht kommen die ganzen Leute, was den Fork gemacht haben, drauf. Oh, es gibt jetzt irgendein anderes Projekt und da wäre es auch viel cooler, noch das zu forken, ne, und gegen das zu steuern. Also, das ist ja der Open Source Way auf was auch immer. Ne? Und das funktioniert im. Ja, Free Software, was auch immer. Es funktioniert ja, aber man darf auch nicht vergessen, da geht auch sehr viel Energie drauf. Forken, sehr viele Mailing-List-Discussions, dann mag der den nicht, dann mag der den nicht und jetzt mache ich mein eigenes Projekt und hin und her.
Also du plädierst dafür, ein bisschen den Mainstream zu folgen?
Nein, aber ich meine im Endeffekt, wenn ich jetzt ein stabiles System brauche, dann will ich auf irgendein Hobby-Fork aufsetzen, der was in zwei Wochen wieder outdated ist, sondern dann sollte man vielleicht doch SystemD verwenden, vielleicht. Weil da mal einfach, da gibt es ja andere Leute, die was Interesse daran haben, dass das weiterläuft, das heißt, schon allein von dem her, ja.
Eigentlich? Bin ich schon froh, dass wir über den Schritt hinweg sind, ob Lilo oder Grub. So. Oh, ja, aber ich bin eigentlich auch ganz froh wieder, wenn wir wieder zu den richtigen
Tagline zu diesem Podcast sein.
Aber man kann ja immer noch diskutieren, ob Grub 2 oder Süßlinux.
Nein, ja. Nein, kann man einfach nicht. Das ist genau das, was das Leben sagt. Das ist einfach, es war ein riesengroßes Drama und es war alles furchtbar und die Welt wird untergehen und der Asteroid wird einschlagen und.
Mimimi. Ja, Feuerwerk.
Und heutzutage weiß nicht einmal mehr irgendwer, was Lilo ist.
Mhm,
weil es einfach nicht relevant ist, weil alle, die an Open Source Software arbeiten und diese Systeme und diese Programme und diese Systeme bauen, wollen eh nur das Beste für alle anderen oder zumindest für sich selbst. Mhm. Und sie selbst sind auch nicht anders als alle anderen.
Und Grub hat unter Anführungszeichen gewonnen, weil es mehr GPL ist oder weil es mehr Features hat? Also das ist eine böse Frage. Das ist sehr viel in den Mund reingelegt. Aber ich meine, Lilo im Vergleich zu Grub eigentlich, ne?
Grub.
Sven, was glaubst du, was war der ausschlaggebende Grund, dass sich Grub durchgesetzt hat?
Das schöne Fenster mit dem Command-Line-Mode und den vorinstallierten Dingern. Du brauchst nicht ständig irgendwas neu laden und haust das Ding rein und hast ein Menü von den ganzen schönen Kernels.
Das schöne Fenster ist halt leider genau das, was ich überall abdrehen muss, weil es sich nicht mit diesem ILOs-Vertrag, die halt von den großen Hardware-Herstellern ausgeliefert werden. Wenn ich meinen Server remote abdrehen und aufdrehen können will, dann muss ich halt dem Grub sagen, dass er nichts davon machen darf. Das was ich mit dem Lilo nicht habe machen müssen. Aber das ist ja kein Problem, weil das ist eine Zeile in der Konfiguration und die kenne ich und die weiß ich, weil ich kann in irgendeinem Wiki nachschauen oder ich kann im Source Code nachschauen. Kann man bitte die Diskussion endlich aufhören?
Lass uns endlich mal zu den richtigen Themen kommen. Vim oder Emacs?
Vim, eindeutig.
Emacs.
Und Leerzeichen, keine Tabs.
G-Edit.
G-Edit.
Eclipse.
Nein, es gibt nur Emacs.
Das Ende des
Podcasts. Ich habe gehört, Microsoft hat eine ziemlich coole, unschlagbare IDE für Linux herausgebracht.
Aha.
Dein Bruder hat da irgendwas geblockt, oder?
Weißt du, keine Ahnung.
Googelt mal nach A-Schlapsi.
Ja.
Und Microsoft.
Die Schlapsi nämlich.
Ich will los.
Du nummeriert.
Es ist vorbei, Kinder. Open Source ist gegessen.
Hm.
Microsoft hat gewonnen.
Ja, apropos Microsoft, die haben ja gerade was gelernt, nämlich dass man Patch Day besser abschafft.
Ja, mit diesem kontinuierlichen
Patch Day. Ja, also ich wäre jetzt fast mal so böse und würde behaupten, nach der letzten Google-Aktion haben sie jetzt vielleicht einmal gelernt, dass man innerhalb von 90 Tagen einen Patcher einspielen kann.
Du musst erklären, was die letzte Google-Aktion ist.
Gut, da ich habe jetzt vorausgesetzt, das weiß man. Aber Microsoft wollte unbedingt, nachdem Google auf einen Fehler hingewiesen hat, den Patch zum Patch Day einspielen, der aber nach 91 oder 92 Tagen nach Bekanntwerden war. Und Google hat dann ein Open Disclosure gemacht nach knallhart 90 Tagen.
Full Disclosure heißt das, nicht Open Disclosure, Full Disclosure.
Und außerdem heißt es, bei 90 Tagen heißt es Responsive Full Disclosure. Ich verstehe jetzt nicht, was das Problem ist.
Naja, das...
Weil Dienstage kommen öfter als alle 90 Tage.
Ja, sie haben es halt mit 91 oder 92 Tagen, wollten sie es mit dem Patch Day einspielen.
Ja, aber sie hätten es auch nach 83 Tagen einspielen können. Ich
ja, haben sie aber nicht.
Ja, okay, aber das und ist Google Patch Tuesday ist oder der Idiotie von Patch Tuesday. Ja, aber
das heißt Patch 2S Day. Patch, spiele Patch Day, 2S. Das erste ist Patch 2 Day.
Aber ich habe heute gelesen, mit Windows 10 gibt es diese Patch Days nicht mehr. Die rollen die Patches aus, wenn sie da sind.
Und ja, schauen wir mal.
Da möchte ich aber einwerfen, ich habe es echt satt, jeden Tag ein Update einspielen zu müssen. Ich habe alle meine Server auf Debian Stable und ich muss jeden Tag irgendein Sicherheitsupdate einspielen. Ich kann es echt nicht mehr brauchen. Ich möchte irgendwann auch schlafen.
Vielleicht kann man ein Shell-Skript schreiben.
Vielleicht auch einmal im Monat, wenn man jetzt steht.
Einmal in der Woche, einmal alle drei Tage. Wenn ich Dienstag und Mittwoch schlafen kann, bin ich schon glücklich.
Man sollte eine Programmiersprache erfinden, mit der man Shell-Kommandos nacheinander ausführen kann. Automatisch.
Das wäre aber dann eine
Skriptsprache. Das ist ein cooler Name dafür, das sollte man verwenden.
Nein, ich glaube, das heißt Bash.
Okay, Dead Shell oder Bash?
Oder Fisch?
Tetschel oder Bash?
Tetschel.
Wir machen das jetzt zur Tradition, Entschuldigung, und das ist ja irgendwie ein komplettes Thema wechseln. Das letzte Mal, wie der Thomas und ich zumindest schon da waren, beim Bierdorfer-Podcast im alten AKH, haben wir schon kommentiert, wie das Wetter ist.
Das ist aber so legendär dauernd nur Blödsinn geredet.
Vor allem lange, lange Blödsinn geredet.
Ich glaube, das ist nie passiert, das ist nie passiert.
Im Horst steht gerade der Angstschweiß auf der Stirn. Nein, aber ernsthaft jetzt. Es ist 2015, es ist Anfang Mai, heute ist der 4.
Fünfte.
Fünfte.
sehr schön übrigens.
Gestern hat es schon 21 Grad gehabt und es war wirklich schwül und heute war es auch sehr warm. Und ich weiß schon, Durchschnitte sind so wie eine Geschichte am Klima, also was anderes als Wetter, aber es ist wirklich, wirklich warm für uns. Also falls der geneigte Hörer das in 20 Jahren hört und sich wundert, warum
20 Grad kommt im Mai.
Ja, ich kann davon reden, dass es nur 20 Grad im Mai.
Und wir reden natürlich hier von Celsius, man muss die Einheit immer dazu sagen, sonst gibt es Probleme, so wie beim Mars irgendwas oder beim was nicht, irgendwo draußen im All.
20 Kelvin wären blöd.
Ja, cool. Nur weil es heute komisch ist, heißt es, dass es in 100 Jahren komisch sein wird. Einmal.
Okay, hat noch jemand Themen? Hast du nicht noch ein schönes Gelegenheit?
Ein ganz. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich endlich mal wieder den dritten Mann gesehen habe im Burgkino. Kult.
Sehr gut.
Und hat mir wieder gefallen, ja?
Wo?
Im Burgkino hier, vom Ring.
Ja, den
spielt dreimal pro Woche.
Das wollte ich jedenfalls.
Immer?
Im Burgkino, wo also du immer wieder spielst.
Mhm. Ja, genau.
Es gibt ja auch das Museum, aber red weiter.
Ja, nicht das Museum, also genau, im Kino. Die hatte ich auch mal gemacht, aber damals konnte man nicht Untergrund gehen. Ah. Das muss ich dann nochmal nachholen und steht schon auf der Liste, ja.
Ich habe ja, dass die Zeit, wo man nicht durfte, war die Zwischenzeit zwischen da, wo man nicht durfte, aber es gemacht hat, und da, wo man durfte und es nicht mehr so lustig war.
Ach so?
Ja, ich glaube, momentan ist es nicht mehr so spannend.
Früher war alles besser. Zitat, Hopp.
Vor allem die Zukunft. Einfach nochmal beim Windfluss irgendwo so ist.
Also für mich, es gibt in Wien die Möglichkeit, eben nicht nur den dritten Mann ständig im Kino zu sehen, sondern eben auch eine Kanalführung zu machen, wo man den Hauptsammler sehen kann und andere Kanalbecken, die in dem Film eine Rolle spielen.
Und die Bergung von Verletzten, wenn nochmal wieder so Depp drunter liegt.
Genau, und dann muss ich natürlich noch darauf hinweisen, gutes Wetter, Sommer steht an. Im August vom 13. bis 17. 2015 wird es wieder das Camp gehen im Norden von Berlin. Diesmal noch nördlicher, näher am Nordpol dran, etwa 75 Kilometer weg von Berlin. Das heißt, nach Mauerdicken gerechnet, Moment, Taschenrechner, egal. Jedenfalls sollte man rechtzeitig hinkommen, drumherum sich ein bisschen Zeit nehmen. Man sollte sich darüber Gedanken machen, ob man in einem Zelt schläft oder mit einem Gemeinschaftszelt oder mit etwas Größerem anreist natürlich. Und das Wiki gibt es sogar jetzt schon.
Mit der Telefonzelle an.
Mit der, ja, aus Wien natürlich mit der Telefonzelle anreisen. Genau.
Darf ich fragen, wer von der Runde hat vorher
noch nicht, aber
weiß nicht. Keine Ahnung.
Du hat noch nicht einmal den Namen der Veranstaltung genannt.
Das CCC Camp.
Wie warst du CCC, lieber Sven?
Chaos.
Aber das letzte C ist es nicht das Camp? Chaos Communication. Communication?
Genau so ist, ja, offiziell ist es genau wie ein CCC.
Communication Camp heißt das Ding.
Genau.
Das ist so wie ATM-Maschine.
Ich muss dir ja helfen.
PIN-Nummer. Internet-Einwahl.
Ich halte das Alter für merkbar.
Ja, jedenfalls solltet ihr rechtzeitig darüber nachdenken. Also mittlerweile sogar schon das Wiki oben. Super. Da kann man sich schon so ein bisschen dran orientieren. Aber wie immer gilt, die günstigen Preise gibt es weiter vorher. Also nicht irgendwie denken, oh, morgen findet es statt, wie komme ich jetzt noch dahin? Das wäre dann leicht zu spät. Genau. Und Tickets natürlich reservieren und Fahrten bitte, wie heißt das noch so schön, bildet Banden. Genau, sowas in der Art.
Wie im Hallenfußball, oder?
Nee, chaotischer bitte. Genau. Ja, was gibt es da alles zu sehen? Naja, ich kann nur vermuten, aufgrund dessen, dass 4 Jahre vorher ein anderes Camp gibt, es gibt sehr viel Blinking Lights, es gibt die ganzen Villages, die auch themenbehaftet sind. Also es gibt zum Beispiel, wo man löten lernt, sich die Lizenz zum Löten holt. Es gibt natürlich, es wird Gemeinschaft gekocht, manche Leute sind mit irgendwelchen Geräten da, vielleicht Einräder, ja, anderes Zeug. Und man macht natürlich viel und einige von diesen Projekten, die in nächster Zeit wichtig werden, werden dort natürlich dann vor Ort geschmiedet. Es gibt auch Lightning Talks und andere Vorträge, aber wie das genau aussehen wird, schaut auf das Wiki. Ja, events.ccc.de/camp. Genau.
Ja, weil wir schon gerade beim CCC sind, dann mache ich den nächsten Punkt. Es gab am 30. ja mal wieder Chaos Radio.
April.
Ja, ja, klar.
2015.
Der 30. Mai ist ja noch nicht.
Aber man weiß ja nicht, wann der Hörer das hört.
Ja, nee, also um auf den Punkt zu kommen. Das mal war Thema Bioinformatik. Okay. Ein Bereich, von dem ich bisher noch überhaupt nicht mal gewusst habe, dass es den gibt.
Bioinformatik? Moment, was meinst
du? Nein, nicht Bier, sondern Bio, wobei der Unterschied eben nur zeitverzögert ist.
Bioinformatik.
Also eigentlich geht es im Wesentlichen darum, Genome zu sequenzieren. Mhm. Und ja, also ziemlich up-to-based eigentlich, und jeder, der sich ein bisschen für Biologie interessiert und nicht so richtig weiß, was man mit dem Computer anfangen soll, sollte sich das auf jeden Fall mal anhören. Mhm. Das ist wieder einer von denen Talks, wo du sagst, also irgendwie völlig ab vom Thema und irgendwie passt gar nicht dazu, aber irgendwo saugeil.
Und die sind immer schön lang, oder?
Zwei Stunden sind die.
Und der ist in einem Stück durch und
so? Nein. So lange bin ich nicht unterwegs. Ja. Sven, hast du noch was?
Ja, es gibt ja noch andere Events, und zwar, das ist direkt davor, nee, danach, nach dem Camp und überschneiden mit Camp, ist die Debian-Konferenz in Heidelberg. Und der letzte Tag ist der Samstag, und das überschneidet sich wiederum mit der FrostCon bei Bonn. Also, wer sozusagen nicht gedrängt sich Zeit nehmen will, um richtig Events zu machen, könnte erst zum Camp gehen, dann zum Debian-Konferenz und dann und zur FrostCon, genau. Und anscheinend irgendwo hat es geklingelt, jemand würde einen Bus organisieren von Heidelberg nach Bonn, um das etwas einfacher zu machen. Ja. Mehr Info, wenn Sie kommen.
Ich kann mich dir anschließen, dass sowohl Camp als auch FrostCon sind sehr besuchenswerte
Ich habe noch einen Hinweis für eine Indiegogo-Kampagne. Gestern gelesen das Roundcube-Projekt, das kennt man sicher als Webmail-Projekt. Mhm. Unter roundcube.net/next haben jetzt eine Indiegogo-Kampagne gestartet, um Geld zu sammeln, um Roundcube neu zu schreiben.
Was ist Roundcube?
Roundcube ist eigentlich, glaube ich, der berühmteste Open-Source-Webmail-Client.
Ja.
Und die wollen ihn halt von Grund auf neu schreiben. Zuerst den Core, und wenn dann mehr Geld kommt, auch das Frontend. Wem es interessiert, weil es setzen viele ein, Indiegogo-Kampagne spenden.
Mhm. Ja, mit oder ohne Verschlüsselung?
Das
mit oder ohne Keymail?
Das steht leider nicht. Mit Verschlüsselung gibt es ja das andere Projekt, das Mailpile, das vor...
No,
genau. Mailpile, selber googeln.
Ich wollte gerade sagen, diesbezüglich möchte ich noch ein anderes Open-Source-Projekt löblich für sein Versagen erwähnen. Mailpile googeln. vor allem den vorletzten Blog-Eintrag und die Begründung bzw. die Ehrlichkeit, mit der sie beschlossen haben, dass sie nach der Beta, nach der öffentlichen Beta, die sie vor ein paar Wochen oder so angefangen haben, beschlossen haben, dass sie jetzt doch nicht zur endgültigen Release-Version gehen, sondern einfach sich noch einmal zurückziehen und noch einmal weiter daran arbeiten, ihr Projekt besser zu machen.
Klingt wie Debian.
Aber das ist Open Source, wie kannst du es wagen, irgendwas Negatives dazu zu erwähnen? Das ist Open Source, das ist die Community. Es ist die Community.
Es tut mir weh im Herzen, aber ich muss sagen, ehrlich, wirklich, ich würde jeden Politiker wählen, der ehrlich ist, bevor ich einen Politiker wähle, der das redet, was er glaubt, dass ich hören will. Und in dem Fall Mailpile ist wirklich ein relativ junges Projekt, zum Beispiel im Vergleich zu Roundcube oder zu Squirrel Mail.
Horde?
Ja, Squirrel Mail.
aber sie sind einfach noch nicht so weit, und das hat Zeit, und E-Mail muss eh sterben, und das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, dass wir... Weil E-Mail dann wirklich... Nennen wir eine Handvoll Projektprotokolle, Internetprotokolle, die Push sind und nicht Pull.
Wer will schon Push haben?
FTP? SMTP? Okay, was noch? Und erfolgreich vor allem.
Wenn ich nicht pulle, dann brauche ich es wahrscheinlich auch nicht.
Genau. Lange Diskussion, aber Mailpile ist halt, ja, noch nicht fertig.
Also da zählt sie tun jetzt noch weiter programmieren, bevor sie behaupten, sie haben eine...
Genau, genau. Und das ist besser als irgendein anderes Projekt. Kein konkretes jetzt, das sagt, wir sind fertig und dann...
Genau. Ich muss auch sagen, Open steht ja auch für Offenheit und das sind sie und das haben sie geleistet. Und du musst Verständnis haben, dass sie sich richtig machen wollen und eben noch mal ein bisschen Zeit brauchen. Finde ich ganz okay.
Jetzt muss man sagen, Roundcube ist PHP und JavaScript und MailPile ist Python. Also eigentlich so von den Sympathien her würden wir natürlich alle für MailPile plädieren, aber...
Nein.
Doch.
Nein. Okay, Abstimmung. Show of Hands, das sehen Sie als lieber Zuhörer leider nicht, aber wir haben jetzt gerade abgestimmt. Ein paar Hände gehen hoch, ein paar Hände gehen runter und ein paar Leute passen nicht auf. Also seid vorsichtig.
Stichwort Python. Ich habe jetzt einen neuen Python-Podcast entdeckt. TalkPythonToMe.com oder so. TalkPythonToMe googeln. Heute ist, glaube ich, die sechste oder siebte Folge gekommen. Die vierte Folge war sehr interessant, Python im Enterprise-Bereich. Für alle, die meinen, Skriptsprachen sind scheiße. Skriptsprachen werden sehr häufig eingesetzt. Entschuldigung. Python wird sehr häufig eingesetzt. Bei der Bank of America zum Beispiel haben die tausende Python-Entwickler.
Auch bei der Raiffeisen Bank in Österreich.
Oder PayPal setzt Python ein oder YouTube. Das Spotify.
Nein, aber das hat auch einen Python möglicherweise.
Nichtsdestotrotz, guter Python-Podcast, gibt zu wenige. Wem es interessiert, bitte anhören.
Okay.
Ja, genau. Ja.
Zurück zu Crowdfunding. Vielleicht sei hier auch noch zu erwähnen, hat nichts mit Open Source zu tun, weil es macht ja gar nichts. Irgendwann in den 90er Jahren ist mal das Spiel Wipeout herausgekommen. Dieses Anti-Gravity-Racing-Spiel mit dem coolen elektronischen Soundtrack, das für die damalige Jugend wahrscheinlich sicher extrem cool war.
Du blieb.
Okay. Ich habe dich akustisch nicht verstanden und sonst auch nicht. Nein, nicht am Amiga, auf der PlayStation. Und das war halt so cool. Falls du den Film Hackers gesehen hast mit Angelina Jolie. da kommt ja das auch in der Club-Szene vor, dass die dort eine geskriptete Version von dem Spiel spielen. Jedenfalls, dieses Spielstudio Psygnosis wurde dann irgendwann von Sony aufgekauft und umbenannt in Studio Liverpool. Die haben dann auch für die zukünftigen PlayStation-Generationen bis zur PS Vita Wipeout-Spiele rausgebracht und vor ein paar Jahren haben sie das Studio dann zugemacht. Und jetzt haben sich aber ehemalige Entwickler zusammengerafft und haben die Firma R8 Games aufgemacht und die machen jetzt einen Kickstarter für das Projekt Formula Fusion, was jetzt quasi der spirituelle Nachfolger von Wipeout dann ist.
Aber auch ein proprietäres, also kein Open Source.
Ja, aber es geht ja beim Spiel nicht darum, dass man den Source hat, sondern dass der Soundtrack extrem cool ist und dass man die Gefühl der Geschwindigkeit hat.
Hätte ich das gewusst, hätte ich mir eine URL aufgeschrieben. Ich werde das dann in den Shownotes nachverlinken. Vor kurzem hat jemand gebloggt, wie er die Datenformate von dem Original Wipeout reverse engineert hat. Ja. Und komplett in HTML5 und JavaScript halt so irgendwie wieder zum Funktionieren gebracht hat, dass man sich halt diese Racetracks von Wipeout anschauen kann, in 3D mit durchfliegen und so. Mich hat das sehr...
Liest du den Jamie Savinsky Blog?
Oh ja, ich lese den Jamie Savinsky.
Hast du den wie heißt der Blog?
Also der Jamie Savinsky, den kennt ja eh jeder und der was möchte, der schlagt ihn in Google nach. Ja. Mit seinem Firefox-Browser wahrscheinlich, hint. Ja, und jedenfalls jwz.org oder org, wenn man sagt, in Wien. Der ist Clubbesitzer eigentlich, ne? Ja. Eigentlich Clubbesitzer. Und Pizzeria macht und Pizzeria
mit Netscape und hat sich dann einen Club gekauft in Los Angeles. San Francisco?
Ich glaube, Los Angeles. Die DNA Lounge.
Ja.
Und es gibt auch eine Pizzeria, die DNA Pizza.
Genau.
Ja, da weiß nichts mit Wien zu tun, oder?
Mit Wien?
Ja, nein. Vielleicht war er mal in Wien, aber das wissen wir nicht. Wie sind wir darauf hingekommen?
Wipeout und Verlinkt.
Ah ja, den Entscheidung.
Das wenden wir das.
Ich hätte noch ein was Neues, einen neuen Event. Genau. Und zwar in Tübingen findet die Tübix statt am Samstag, den 13. Juni 2015. Ja, wie sind Sie darauf gekommen? Ich weiß es nicht, da haben wir noch nicht viel gewürfelt. Ja, ein eintägiges Event und wir können natürlich noch nichts darüber berichten, aber geht's hin und schaut es euch an und berichtet darüber.
Für die geografisch unbetauchten unter uns, Tübingen ist wie weit weg?
Tübingen ist, wenn du nach Westen rausfährst, aus Wien, immer geradeaus und dann biegst du rechts ab am Bodensee.
Ah ja.
Im Schwarzwald.
Nicht so.
Also relativ noch in der Nähe, genau. Also genau. Also für die Leute, die
zuhören. Näher als andere Orte in Österreich.
Genau. Ja, genau. Also die Leute drüben in Dornbirn sollten mal drüber fahren.
Mit Saturn meinen wir natürlich den Planeten, nicht das Geschäft. Es gibt sicher einen Saturn, der was weiter weg ist. Als
wie ihr den Podcast diese Woche noch hört, Sonntag ist wieder die Python User Group.
Jawohl. Im MetaLab um 18 Uhr plus diverse Minuten, die man halt mit seinem Gewissen noch vereinbaren kann. Nein, diesen Sonntag gibt es kein Coding Dojo. Wir haben vor einem Jahr schon umgestellt. Coding Dojo ist jetzt immer mittwochs. Das heißt, die Python User Group Meetups sind immer einmal am Sonntag und im nächsten Montag am Mittwoch.
Monat.
Entschuldigung, im nächsten Monat.
Am nächsten Montag am Mittwoch.
Im Mai zum Beispiel haben wir am Sonntag ein Meetup und im Juni haben wir wieder am Mittwoch ein Meetup. Der genaue Termin wird immer jeweils beim Treffen ausgemacht und bei den Mittwochsterminen gibt es ein Coding Dojo, aber auch die Sonntagstermine sind durchaus, glaube ich, einen Besuch wert, weil wir mehr Zeit dafür haben, Vorträge, Kurzvorträge zu haben, Fragen zu stellen.
Java-Bashing.
Wir können über PHP schimpfen, Java schimpfen, Haskell schimpfen, C-Sharp schimpfen, Go schimpfen.
Lilo, Emacs.
Ja, weil prinzipiell sind ja alle Programmiersprachen, die nicht Python sind prinzipiell total zum Vergessen und in die Tonne zu treten.
Außer C und C++.
Außer?
C und C++.
Ich habe gehört, C und C++ sind die absolut göttlichsten Sprachen, die man für immer erfinden kann.
Habe ich auch gehört.
Okay. Das ist der 10.
Es ändert sich monatlich.
Nein, dieses Mal ist es der 10. Mai 2015. So. Im MetaLab, Rathausstraße 6.
Cool. Wie viele Python-User?
Na, wir haben jetzt 5 Jahre hinter uns gehabt im Dezember.
Wer das weiß, wer das nachzählen kann am Wiki, der gewinnt das Wissen, wie viele Python-User-Group-Treffen das ist.
Also für die Leute, die unseren inkohärenten Ramblen da nicht folgen können, payug.at, pi wie Python, i wie Python, u wie User Group, g wie Group, .at wie Österreich.
Wie Austria, weil Österreich schreibt mit Ö und das wäre ein IDN-Domain nehmen, ganz anderes Thema.
Was gibt es sonst zu erzählen? Ich muss gestehen, ich war sehr lange nicht mehr bei der Payugert. Seid ihr immer noch englischsprachig hauptsächlich?
Nein, wir sind gar nicht hauptsächlich englischsprachig. Wir sind nur, wenn jemand da ist, der nicht Deutsch versteht, dann suchen wir halt die Leute auf Englisch zu sprechen, wenn sie können. Aber
ansonsten ist auch mal Bunyanisch dabei.
Genau, und das allgemeine Verständnis ist, wenn du nicht verstehst, was gesagt wird, und das ist jetzt egal, in welcher Sprache das ist, dann fragst du nach und es wird dir erklärt. Und wenn jemand nicht versteht, was du sagst, dann müssen wir das halt irgendwie übersetzen oder langsamer sagen oder was auch immer. Ich glaube, die letzten 2 oder 3 Treffen waren, nein, das letzte war wieder Englisch, die letzten 2 oder 3 davor waren Deutsch. Also das ist ja, ich kann immer darauf an, wer da ist. Und
wie zufrieden seid ihr mit den Teilnehmern? Das ist nach wie vor voll, oder?
Letztes Mal hatten wir sogar einen, der ist extra aus Bratislava angereist, nur fürs Treffen. Der wird öfters kommen, hat er gesagt. Den hat er in der U-Bahn beim Heimfahren noch getroffen.
Wir sind mit der U-Bahn nach Bratislava gefahren.
Nein, der ist in Erzberg mit dem Auto gestanden.
They're building it right now. Wer hat den Film Eurotrip gesehen?
Haben wir den nicht schon?
Ich glaube, den haben wir schon mal gesehen. Naja, Eurotrip, da wird er auf, ist ein amerikanischer Film und da wird er irgendwie das ganze Europa irgendwie so bisschen auf die Schaufel genommen. Da gibt es halt die Hooligans in England und so weiter. Und dann sind sie halt irgendwann in Bratislava und dann fragen sie den Typen aus Bratislava, ist der, was er wollte, nach Berlin, ja? Weil du das seine Geliebte, ja. Und dann kommen sie halt und fragen sie halt, is a train coming to Berlin? Und dann sagt er, yes, they're building it right now.
Also US-amerikanische Bildung auf 5 Minuten komprimiert.
Ja, aber es ist unterhaltsam, wenn man jetzt mal ein bisschen nicht so...
Was?
Ja. Also Python User Group, T-Mail 2015, kommt sogar.
Rathausstraße
6, im ersten Bezirk.
In Wien, in Österreich. Auf de, in Europa, und zwar nicht dem... Mond Europa, sondern ihr wisst schon.
Aber wenn es nicht einer, wisst, auf, dann wenn einer auf dem Mond Europa nicht findet, kann er sich gern bei mir beschweren.
Zählt das jetzt als Nerd-Thema oder als schöner Leben-Thema? Ja, wie gesagt, der Gregor ist nicht da.
Ja.
Sonst müsste ich wahrscheinlich im Boden versinken, weil es war vorige Woche, war das Splash Film Festival ein Halb. Nein, weil. Ich habe extra den Gregor angerufen, ob er mit mir, weil ich sonst niemanden habe, um 1 Uhr in der Früh sich einen Film anschaut. Und dann am Abend habe ich mich kurz unter Anführungszeichen hingelegt und um 3 in der Früh bin ich drauf gekommen, dass ich ein bisschen zu spät sein werde für einen Film um 1 Uhr.
Wo war das?
Das Flash Film Festival ist immer im Filmcasino auf der Margaretenstraße im 5. Bezirk. Das Flash und Halb ist immer so ein Zwischending. Das waren nur 3 Tage und ein paar Filme und ehrlich gesagt, mich haben nur 2 oder 3 davon interessiert. Der eine Film hätte mich wirklich interessiert, habe ich verpasst. Zum Glück habe ich die Karten gekauft und den Gregor dort stehen lassen, nicht umgekehrt. Ja.
Also Gregor war dann dort?
Er war dort, aber ohne Karten. Das kennen wir jetzt uns gerade ein sehr schönes Foto hin aus der Perspektive Ziegelofengasse. Das ist eine der dümmsten Kreuzungen in Wien, was Fußgänger anbelangt. Aber ja, das ist das Filmcasino. Es gibt dann immer, einmal im Jahr gibt es das ordentliche Slash-Film-Festival, das dauert irgendwie so fast eine ganze Woche. Und das, aber auch beim Slash und Halb sind immer Premierenfilme und so. Also, was wir uns anschauen wollten, war Wormwood. Ich glaube, der Untertitel ist Road of the Dead. Und die Beschreibung müsste ungefähr so sein, eine Mischung zwischen Mad Max und Shaun of the Dead. Und es tut mir wirklich leid, dass ich den nicht gesehen habe und ich glaube, ich werde dann irgendwann demnächst ein DVD-Viewing oder sowas organisieren.
Hat der Gregor dich dann nicht irgendwie versucht, telefonisch aufzuwecken?
Er hat mir ein SMS geschrieben.
Aber SMS ist Push.
Ja, dementsprechend habe ich es nicht gekriegt. Ja, also für die unter euch, die keine Skrupel haben, sich sowas runterzuladen oder darauf warten können, das von irgendwelchen Streaming-Seiten zu kaufen oder auf DVD zu bekommen, dauert wahrscheinlich noch. Wormwood, Road of the Dead, vom Trailer her und von der Beschreibung her und von den Leuten, die involviert sind und von den Rotten Tomatoes und Roger Ebert Rezensionen, offensichtlich ein sehr sehenswerter Mainstream-Slasher-Film mit Zombies, Australien, Blut, Gore und boah.
Und wie sie alle heißen. Name-Dropping sei hier außer Acht gelassen. Es ist ein Film, der sich auf alle Fälle lohnt. Und ist das, werden alle diese Filme am Slash Film Festival dann, gibt es da auch so Indie-Filme, die vielleicht nie auf DVD erscheinen? Oder?
Oh, definitiv.
Also es kann sein, dass du jetzt durch diese Schlafaktion den besten Film aller Zeiten verpasst hast. Aber wenn er der beste Film aller Zeiten ist, dann wird es nicht.
Der Film wird wahrscheinlich auf DVD oder Blu-ray oder was auch immer veröffentlicht, weil da ist ein größerer Studio dahinter. Aber da sind auch schon Filme dabei, wo ich im Gegenteil hoffe, dass sie niemals veröffentlicht werden, auf irgendeiner Art
und
permanenten Medium.
Wobei man sagen muss, also wenn man nicht weiß, dass man das Beste aller Zeiten verpasst hat, so what?
Naja,
für die Ignoranz.
Hopp, hast du noch was?
Ja, was? Fühlst du dich dieser Aufgabe gewachsen?
Nein.
Ich werde dich trotzdem damit. Ich habe wieder eine Spielelizenz zu verschenken.
Oh, ja, ich finde mich gewachsen.
Und zwar Massive Chalice. Es ist wieder ein.
Ich kann da was dazu sagen.
Okay. Das ist wieder ein Spiel von Double Fine.
Wieder ein sehr schöner Kickstarter-Video.
In dem Fall, glaube ich, würde man es am besten beschreiben als XCOM in Fantasy.
Ja.
Turn-based.
So ein Strategiespiel, in dem Fall episch, weil es über Generationen hinweg funktioniert. War eine recht erfolgreiche Kickstarter-Kampagne, ist jetzt schon seit Januar oder Februar oder so in Beta oder Early Access auf Steam und so. Wie auch immer, ich habe es gekickstartet, dementsprechend, ich habe es noch nicht gespielt, ich habe mir diverse Videos angeschaut und so, aber es schaut recht interessant aus. Und ich habe auf einem Kickstarter-Level gebackt, wo ich eine zusätzliche Lizenz bekomme für Steam oder DRM-free zum Runterladen für Massive Chalice von Double Fine für Leute, die
an der Stadt spielen.
Ja, das ist eben die Frage an dich.
Ich würde sagen, er muss einfach physikalisch zum Podcast
kommen. Das ist natürlich immer ein... Wohin muss er da kommen?
Ja, bei Schönwetter einfach ins alte AKH, in den Innenhof 2 vor das Hörsaalzentrum.
Und bei Schlechtwetter?
Bei Schlechtwetter in die Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien.
Und wann sollte er das tun?
Immer dienstags 19.30 Uhr, außer wir ändern wieder mal den Termin.
Ich verstehe. Wie bekommt man letzte Terminänderungen mit, wenn man am Dienstag um 19 Uhr noch wissen möchte, wo sich das befindet?
Ja, indem man einfach auf den Himmel schaut und...
Aber hast du keinen Twitter-Account?
Wir haben einen Twitter-Account und da heißt Jens einfach Hashtag Biertaucher-Podcast oder Biertaucher-Podcast schauen, da poste ich es immer vorher noch.
Und da wird einem noch geholfen, kurz davor oder...
Oder sonst auf biertaucher.at auf den Shownotes nachschauen oder auf unserer Kultivplus-Seite.
Sehr fein, also hiermit wird ausgelobt für die nächste Person, die bis jetzt noch nicht beim Biertaucher war, live anwesend und sich auch aufnehmen lässt.
Genau, ja.
Weil, ich meine, akustisch einfach daneben stehen kann nicht viel.
Akustisch oder
optisch? Und halt du jetzt nur ein Wort aufnehmen oder muss man schon eine Meldung abgeben? Oder muss man seinen Favorite
Editor? Mindestens ein schön erleben.
Man muss herkommen und seinen Namen sagen, Vornamen und den Favorite Text Editor nennen.
Genau.
Okay, ja. Und mindestens ein schön erleben. Ich
habe hingewiesen, der Favorite Text Editor heißt Emacs.
Dann gibt es eine Lizenz für Massive Chalice.
Die kriegt man dann per E-Mail von dir.
Ja, wie auch immer. Können wir auch gegen ein Bier austauschen oder so. Schaut wie ein gutes Spiel aus.
Ich habe Massive Chalice schon angespielt.
Ja, erzähl.
Kickstart, hauptsächlich, weil mir der Kickstarter-Video so gut gefallen hat. Also ich möchte jetzt nicht spoilern, einfach nur auf der Kickstarter-Seite nach Massive Chalice schon sich den Video anschauen. Ich finde das extrem süß gemacht. Und ich war noch nicht sehr begeistert, also ich habe jetzt zwar einen Computer, der schnell genug ist, um das zu starten. Und das Spiel war auch spielbar und so, es ist nicht abgestürzt und ich habe auch circa kapiert, was ich tun muss. Also ich laufe in so einer sehr abstrahierten Fantasy-Welt, die sehr polygonmäßig ausschaut. Da steuere ich mehrere Einheiten, sofern ich das kapiert habe, vom Intro her und kann eben diverse Kampf-Moves machen in einem rundenbasierten Taktikspiel und dazu sind gleich zwei Sprecherinnen, also zwei Sprecher, eine weibliche und ein männlicher, die das kommentieren und mir das Intro erklärt haben. Und irgendwie hat es mich dann nicht so vom Hocker gerissen, dass ich habe es jetzt auf die lange Bank geschoben und gesagt, ja, das starte ich mal später.
Ja, es ist jetzt momentan noch Early Access und das liegt daran, also es ist nicht wirklich Beta in dem Sinn, sondern was sie jetzt momentan, woran sie noch herumschrauben, ist irgendwie die Spielbalance.
Ja.
Also wie schwierig das Spiel wirklich ist und so weiter.
Wer ein fertiges Double Fine-Spiel ausprobieren will, ich habe am Wochenende seit langem wieder mal The Cave gespielt.
Ah, ich auch.
Ja, und meine Charaktere sind der Hillbilly, der Adventurer und der Mönch oder so.
Der Monk, ja.
Der Monk, ja. Und ich glaube anhand dieser, also es gibt dann für jeden, für diese Charaktere gibt es halt die Welt oder so, ne? Und das ist genau für diesen Dings gemacht. Und jetzt habe ich...
Also hast du schon mal durchgespielt mit anderen Charakteren? Oder wie?
Nein, noch nicht, aber mit diesen drei. Also ich spiele momentan noch immer, ich weiß nicht, ob das Ding dann aus ist. Oder
nein.
Ja.
Okay, weil der Cave ist eines der wenigen Spiele, die Cross-Platform sind momentan, die man im sogenannten Couch-Co-Mode spielen kann. Das heißt, man kann zu zweit nebeneinander auf der Couch sitzen und dieses Spiel zu zweit durchspielen.
Wie funktioniert das? Du hast ja nur einen Bildschirm, oder?
Du hast einen Bildschirm, du hast drei Charaktere.
Ja. Du solltest ja um
und du kannst, zwischen, eigentlich kann jeder der beiden Spieler jeden der drei Charaktere übernehmen.
Außer der, was der andere Spieler wahrscheinlich gerade hat, ne?
Nein, selbst das geht.
Und dann wird der andere rausgeschickt.
Ja, das ist immer irgendwie so. Muss man sich halt ausmachen. Muss man
sagen, zwei Tastaturen oder zwei Joysticks an? Oder
zwei Gamepads in dem Fall. Okay.
Aber was, ich kapiere immer noch nicht, wie das jetzt funktioniert. Das
also, du musst sagen, das...
Manchmal sind die beiden Charaktere am selben Bildschirm. Dann und dann kannst, ja, manchmal sind sie halt nicht, dann kann halt nur einer spielen.
Okay. Achso, aber es gibt keinen Splitscreen.
Es gibt keinen Splitscreen.
Okay. Weil es gibt ja dann, also du musst mit den Charakteren zusammenarbeiten, damit du die Rätsel jeweils löst. Ja, das heißt, es gibt irgendwo einen Button und oder so einen Bodenschalter und der eine Charakter muss am Bodenschalter draufstehen, dann geht irgendwo die Tür auf, aber sobald er vom Bodenschalter heruntergeht, geht die Tür wieder zu. Das heißt, du stellst einen Charakter auf den Bodenschalter und dann kann der andere Charakter durchgehen. Und so gibt es halt alle möglichen Puzzles und Rätsel und ist eigentlich recht schön gemacht und ist auf der Puzzle, also ist nicht zu leicht und man kann ein bisschen grübeln, man kann es auch alleine spielen und also es ist sehr schön balanced, finde ich.
Und man kann es auch mehrmals spielen, weil es gibt insgesamt sieben Charaktere und drei kann man mitnehmen in die Höhle.
Und von jeder sammelt seine Hintergrundgeschichte aus.
Genau.
Und es ist dann auch so, also jede Welt, die man spielt, die ist ja genau einem Charakter zugeordnet, oder?
Ja, es gibt welche, die keinem Charakter zugeordnet sind und es gibt dann für jeden Charakter eine eigene Welt. Okay.
Was, das heißt, wenn ich alle Welten sehen will, muss ich das zumindest dreimal durchspielen.
Genau.
Und dann sehe ich ein paar Welten doppelt.
Auf jeden Fall.
Weil sieben...
Wobei, es gibt ein paar Cheats und Shortcuts. Und es gibt, also zum Beispiel mit dem Mönch kannst du
Spoiler-Alarm.
Der Mönch hat Telekinese.
Ja.
Das heißt, du kannst Dinge bewegen, die kein anderer Charakter bewegen kann. Und damit kannst du ganze Level einfach abkürzen, weil du die schon gesehen hast, weil der Hillbilly zum Beispiel in dem Fall einmal rundherum um das ganze Level rennen müsste, um dorthin zu kommen, wo er hinkommen soll.
Na Gott sei Dank habe ich den Mönch in meine erste Truppe aufgenommen. Das heißt, wenn ich dann nochmal spiele, dann sollte ich den Mönch nochmal reinnehmen.
Um ein bisschen Kontext zu geben, das ist ein Spiel von Ron Gilbert. Ron Gilbert ist vielleicht bekannt als der Programmierer / Produzent / Hauptverantwortliche für Maniac Mansion.
Und Monkey Island, oder?
Monkey Island hat er angefangen, glaube ich, fertig gemacht. Bin ich mir nicht sicher. Aber halt so Lucasfilm oder LucasArts Games. Dieses Spiel, The Cave, hat er halt bei Double Fine irgendwie fertig gemacht, bevor er jetzt dann seine Kickstarter-Kampagne angefangen hat für Thimbleweed Park.
Aber das macht er nicht auch bei Double Fine?
Nein, das macht er mit dem Grafiker von den Lucasfilm-Spielen, macht er das jetzt irgendwie so unabhängig von. Wie sagt man, wenn man independent von einem independent Studio ist?
Double Indie.
Ja.
Very Indie.
Jedenfalls sehr, sehr unterstützenswert und
Indie
und sehr viel Humor und sehr viel. Und man merkt auch, ich meine, bei Manic Mansion war es ja auch so, dass man viele Charaktere zur Auswahl gehabt hat, wo man dann mit dreien das
Ich habe nie Manic Mansion gespielt, ich habe nur den zweiten Teil gespielt, Day of the Tentacle.
Ja, aber dann hast du das nicht komplett durchgespielt, weil in Day of the Tentacle.
Ja, da geht man in einen Raum rein und da gibt es einen PC und dann kann man
Manic Mansion spielen. An einem Computer Manic Mansion spielen.
Aber das ist dann eigentlich, das will man auch nicht tun, oder?
Sicher.
Hast du das gemacht? Hast du dann Manic Mansion durchgespielt und hast dann quasi... Es ist schon ein bisschen Inception, ne? Man muss Rekursion zu verstehen, um Rekursion zu verstehen. Das heißt, wenn es jetzt einen Nachfolger von Day of the Tentacle gibt, dann gibt es dort einen Rechner, wo man dann Day of the Tentacle spielen kann, in dem Spiel es dann
Manic Mansion.
Genau.
Ja. Zufälligerweise habe ich glaube die Retronauts Podcast gehört mit Ron Gilbert und mit wer ist da?
Gott, ja.
Der Chef von Double Fine.
Geibasch,
nein. Fällt mir dann irgendwann noch ein, wo sie halt diverse Anekdoten
ist. Nochmal den Namen von
Gottes? Retronauts.
Retronauts.
Okay. Muss man zurückhören, hat der
Gregor. Buchstabieren auf Griechisch bitte.
Nein, hat der Gregor schon öfter erwähnt im Podcast. Die kann man finden in den Shownotes zum Biertaucher-Podcast.
Folge Nummer 204.
Jetzt ist langsam recht rekursiv hier. Biertaucher Inception.
Willkommen beim Biertacher-Podcast.
Mir fällt auf, dass der Horst heute noch kein einziges eigenes Thema
daraus, mehr hat. Das wollte ich gleich vermarkten. Also wenn ich Ihnen auch schon nach 204 Folgen genauso auf die Nerven gehe, wie ich mir selber, und Sie wollen mich weniger hören, einfach
öfter
herkommen und selber reden, weil dann muss ich weniger tun, weil es mir sehr gefällt.
Dann hätte ich noch einen Hinweis oder einen Tipp. Vor kurzem, keine Ahnung wann, war die BICON in den USA, BICON 2015. Und da sind jetzt die ganzen Talks veröffentlicht und sind sehr gute Talks dabei, sehr zu empfehlen. Einmal durchschauen.
PyCon auf YouTube.
Icon auf YouTube, ja genau.
iVideos.org.
Oder dort, aber auf YouTube sind sie auch. Super, und sind sehr, sehr gute Talks dabei.
Und wenn wir schon bei den Talks sind, die irgendwo mal stattgefunden haben und dann auf online sind. Letzte Woche war die Bildkonferenz von Microsoft. Da gibt es ein paar interessante Videos, was aber noch interessanter ist, vom letzten Jahr der Bildkonferenz, da gibt es sehr interessante C++-Talks, die jetzt nicht irgendwie plattformspezifisch sind, sondern einfach, da geht es nur um C++, um die moderne Variante C++11 und jetzt dann auch bald C++14, wenn das Ganze implementiert wird in GCC und die ganzen anderen Compiler.
14 ist irgendwie schon vorbei, oder?
Ja, aber das heißt aber nicht, dass es implementiert ist.
Und dazu habe ich jetzt witzigerweise eine Blogmeldung. Es gab nämlich, ich glaube, das ist eh von dieser Microsoft-Konferenz, war ein Gespräch mit einem Microsoft-Entwickler, ob Windows jemals Open Source wird. Und da hat er gemeint, ja, das ist schon möglich, aber mit seinem Ermessen quasi und wurde halt darüber diskutiert. Also ist auf jeden Fall nicht mehr komplett ausgeschlossen, das ist zumindest denkbar.
Wenn ich jetzt mich erinnern könnte, würde ich dieses Zitat von Gandhi irgendwie anbringen. Ne? Zuerst lachen sie dich aus, dann ignorieren sie dich, dann bekämpfen sie dich oder wie auch immer die Reihenfolge ist. Man muss nur Geduld haben.
Sven, du bist so selten im Podcast. Ist Schlusswort oder letzter Appell?
Ich finde, Microsoft sollte bei ihrem Geschäftsmodell bleiben, dass das Closed Source bleibt. Sonst kommen die Leute nur auf die Idee, das zu kopieren.
Den kann ich nicht mal
was kopieren lesen.
Dieses Debug-Dings, weißt du.
Ich gebe dir recht. Okay. Aber einfach nur um Kontra zu geben.
Was wäre ein Podcast ohne Kontra?
Kontra. Das war irgendwann mal eine Sendung auf FS2, oder?
FS2. Ja, das
die,
ich weiß, die
Debugging-Möglichkeiten, die man unter Windows hat, was das Live-Debugging anbelangt, sind nicht annähernd erreichbar unter Linux oder Mac. Also wenn man Programmierer ist und wenn man wirklich schnell und übersichtlich und angenehm wissen will, was in dem Speicherbereich passiert, den man als Programmierer gerade irgendwie bearbeitet und beackert, dann kann man sich wirklich Zeit und Nerven sparen, wenn man unter Windows mit dem Windows Debugger, mit dem Visual Studio Debugger arbeitet.
Ja.
Da sind Linux und auch Apple Jahre hinterher.
Und da gibt es auch, weil da habe ich mir einen Talk angeschaut von der Bild-Konferenz. aber hofft, will auch was sagen.
Ja, witzigerweise, die neue Idee, die jetzt Microsoft vorige Woche veröffentlicht hat, Cross-Platform für Mac und Linux, kann auch nicht debuggen am Mac und unter Linux. Also, Mac auf dem Wort.
Aber da gibt es jedenfalls anscheinend im Visual Studio, gibt es nicht ausprobiert, nur im Video gesehen, so Tools, mit denen, wenn man jetzt DirectX-Programme schreibt, dann direkt sieht, wie lang ein Frame, der gerendert wird, dauert und welche Codezeile die lange Dauer oder das Bottleneck verursacht. Und wenn man dann zusätzlich zum Beispiel Angle verwendet, ein Projekt, das Google geschrieben hat für Chrome, um WebGL, also quasi OpenGLS 2.0 unter DirectX 9 bzw. DirectX 11 laufen zu lassen. mal durchatmen.
Ich alles mit Stenografieren.
Prinzipiell geht es darum, man schreibt OpenGL unter macOS und unter Linux und hat dann vielleicht wenig Möglichkeiten, das Ganze zu debuggen und reinzuschauen. Aber wenn man das Ganze dann unter Windows macht, hat man vielleicht wirklich die Tools, um das zu machen und kann dann die gewonnene Information auch auf anderen Plattformen wieder sinnvoll einsetzen.
Das war eine lange Sache.
Punkt wollte ich noch sagen.
Punkt. Ja. Microsoft nicht so schlimm, wie sie vor 10 Jahren vielleicht waren. Immer noch schlimm, aber nicht so schlimm.
Don't be so evil as last year. Be less evil.
Und nicht alles, was besser ist, ist schlecht.
Genau.
Okay,
nicht alles, was schlecht ist, ist besser.
Ich habe vor, diesen Podcast langsam zu beenden. Kann jemand etwas sagen?
Ja, ich wollte eigentlich schon noch was sagen. Und zwar einmal wollte ich den Hinweis bringen auf ein vernünftiges Videoprogramm, wie angekündigt. Mhm. Weil unter Linux habe ich seit einiger Zeit Probleme gehabt mit VLC. Und zwar speziell mit der Tonausgabe im MP4-Container. Hat vielleicht auch der eine oder andere das Problem. In dem Fall habe ich jetzt mal ausprobiert, also nur sehr kurze Erfahrung, aber MPV, Media Player, den sollte man sich mal anschauen, der funktioniert recht ordentlich.
MPV.
Ja, okay. Ja, dabei belassen wir es ja gleich und dann hätten wir noch schöner leben, je nachdem.
Lebe schöner für uns, Klaus.
Noch schöner.
Ja.
Ja, ich bin jetzt letztens im Heise Forum über einen Link gestolpert zu iBorgs. Ein nicht ganz frischer Film,
ja.
Der die totale Überwachung von einem Computersystem darstellt, wo lauter kleine Roboter rumlaufen und alle Leute überwachen. Ist natürlich ziemlich Hollywood-Manier, also intellektuellen Anspruch sollte man jetzt nicht so hochschrauben, aber so mal als zwischendurch auf jeden Fall. Und wie gesagt, also der ist glaube ich 2009 oder sowas gewesen, also schon ein paar Jahre alt. Und was mir besonders daran fasziniert hat, das war die animierte Beweglichkeit von den Dingen, wo ich mir dann überlegt habe, könnte man das heute überhaupt in der Form bauen? Also ich meine, ganz so kriegt man sicher noch nicht hin, allein von der Geschwindigkeit.
Also die Roboter waren Trickfiguren oder was meinst
du? Die waren garantiert animiert, ja. Also vor allem die kleinen, das heißt so eine Art kugelförmige mit zwei so komischen Haxen dran. Und die haben mich besonders fasziniert, also die Bewegungsanimationen, die waren echt gut gemacht. Und wie gesagt, also wo ich dann angefangen habe zu überlegen, so wie weit könnte man das heute? Nur das Ding läuft irgendwann eine Straße lang, wo du sagst, okay, also das kriegst heute auch noch nicht hin, keine Chance. Wobei man ist ja sehr weit, aber so weit halt auch noch nicht. Ich erinnere nur an das letzte Video vom Asimo, also 2014 war das glaube ich. Und ja.
Okay, also sagst du nochmal den Namen von dem Film?
iBorgs war das.
Okay, ja, und für dich sehr empfehlenswerter Film?
Nicht sehr empfehlenswert, aber mal ganz lustig zwischendurch.
Danke für diesen schönen Erlebnis.
Ex Machina, hattet ihr das als Film schon?
Den haben wir uns ja angeschaut.
Der Bitte.
Fang an.
Tja. Ein junger Programmierer wird eingeladen, bei dem ein Hacker.
Achso, ihr verstanden Jungschar.
Nein. Also ein junger Programmierer wird eingeladen, bei dem Hacker in seinem sehr abgelegenen Haus
Hackspace
zu programmieren. Und zwar soll er herausfinden, eigentlich, ob seine jüngste Kreation eine Maschine sozusagen ihn überzeugt, als Mensch. So der Turing-Test schlechthin. Also
hat einen Frankenstein gemacht, oder was?
Ja, hat einfach einen Roboter gemacht, wie jeder von uns.
Ja, da kommst du unterbrechen, weil du Turing-Test
hast. Jeder
von uns, der die finanzielle Mittel hat. Also immer so es ist immer so ein TV-Trope, oder wie man es nennt. Weil die stehen halt gegenüber und dann sagt er halt, du weißt, was ich von dir will. Und dann wäre so, ja, einen Turing-Test, ja. Und dann nicht, dass beide dann quasi so wissend nicken und sagen, ja, wir wissen beide, was ein Turing-Test ist, sondern und weil natürlich das ein Kinofilm ist, musst du natürlich dann auch noch erklären, was ein Turing-Test ist. Ja. Sonst wäre das kein Kinofilm.
Ja, nur ein Turing-Test wird einmal vorausgesetzt, dass sie sich nicht gegenüberstellen, also ist das schon von vornherein einmal Schwachsinn.
Nein, es geht darum, die Leute reden halt die
Stufe darüber. Das haben sie nämlich auch diskutiert, weil der Jungschar-Programmierer hat gesagt, im Turing-Test darf ich ja die Maschine nicht sehen. Und der Oberhacker hat gesagt, aber die Stufe drüber ist, du siehst die Maschine und musst trotzdem sagen, dass sie den Test besteht. Weil natürlich, um jetzt Spoiler-Alarm, die Maschine ist eine mehr oder weniger hübsche Frau oder Maschinenfrau.
Schon verloren.
Weiter im Text, Sven.
Sven, noch einmal, wie heißt der Film?
Der Film heißt Ex Machina.
Ex Machina. Wie Deus Ex Machina.
Wie Deus Ex
Machina.
Das müsstet ihr wissen. Die Frau heißt, habe ich vergessen. Darum geht's doch nicht, Jungs. Das geht doch ums Prinzip.
Um einen Turing-Test.
Genau. Ja, ich möchte nicht weiter spoilern, das ist die Grundaussage von dem Ganzen anschauen. Ich fand es übrigens gut gemacht, das Ganze spielt mehr oder weniger also in diesem Haus. Ich würde es empfehlen.
Ich habe ihn noch nicht gesehen und ich war noch am Wiki Wackel.
Nein, ich würde es empfehlen.
Wiki Wackel.
Ich fand es gut.
Gut, werde ich mir anschauen.
gibt sonst noch
alle erwartungsvoll an, aber ich glaube, es traut sich keiner mehr was sagen.
Ich hätte nur meine Frage. Ich habe am Rande mitbekommen, dass Tesla ein neues Produkt veröffentlicht hat.
Sprich, ja.
Du sagst sprich, aber ich weiß nur, ich habe nur
Batterien für zu Hause.
Batterien fürs Haus.
Ah, okay, ja. Da war eine im Heißer
DM. Falls jemand, wir werden das modifizieren. Der Nächste, der hier anwesend ist und mit partizipiert am Bierbrauch-Podcast, bekommt eine Lizenz für Massive Challenge.
Das hast du schon gesagt, ja.
Challenge. Oder?
Oder?
Wie auch immer, in welcher Form auch immer, schriftlich oder per WAV oder MP3-File oder OGG-File, mir erklärt, was toll und nicht toll ist an dem neuen Produkt von Tesla.
Also dieser Home-Batterie-Wall.
Also grundsätzlich immer das neue Produkt ist die Idee, wenn man einen Nachtstrom und einen Tagstrom hat und der Nachtstrom günstiger ist, kann man den Akku in der Nacht laden oder am Tag, wo der Strom teurer ist, vom Akku verbrauchen.
Allgemein.
Schriftliche Antworten senden Sie bitte an hausebunk @30@max.de.
Genau.
Okay, also du möchtest das gern schön...
ich hätte das gern in einem Biertocher-Podcast-Segment erklärt.
Okay. Hoffen wir, dass es wieder findet.
Ich glaube, da wird eher hier sein. Also dann bis zum nächsten Dienstag.
Um 9 Uhr. Wenn es wieder heißt. Das kann man einfügen.
Wenn man könnte die leeren Dosen weghauen.
Okay. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal dabei sind.
Servus.
Wir nehmen auch sehr gerne Beiträge als Audioschnitzel.
Tschüss.
Tschüss.
Baba.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Wir schauen.
Okay.